Wir bereiten uns auf den kommenden Sonntag vor, hören das Evangelium, sprechen darüber im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, sagt Gabi Fröhlich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind und freue mich auch, wenn Sie wieder bei diesem Bibelgespräch zahlreich mitmachen und sich mit einschalten, unsere Bibelrunde vergrößern. Es geht an kommenden Sonntag, haben wir den dritten Sonntag der Osterzeit und wir hören da, wie auch schon an vergangenen Sonntagen, davon, wie Jesus Christus, der auferstandene und verherrlichte Herr, unseren den Jüngern erscheint und in verschiedenster Weise ihnen erscheint. Wir hören das jetzt immer wieder, auch in diesen vergangenen Tagen. Und ich denke, es hat auch einiges uns zu sagen darüber, wie wir ihn heute sehen, wie wir ihm begegnen können. Hören wir auch das, was an diesem Sonntag dann uns gesagt wird. Und wir können dieses Wort schon ein wenig betrachten im Bibelgespräch gemeinsam mit den Klarissenkapuzinerinnen von der Ewigen Anbetung in Mainz mit Mutter Maria Theresia und Schwester Veronika, die ich ganz herzlich begrüße. Hallo, zugeschaltet aus Mainz. Ja, wir haben jetzt, können den Text schon mal uns vorlegen. Das ist aus dem Lukas-Evangelium, das Kapitel 24. Und da finden wir das Evangelium davon, wie die beiden Jünger von Emmaus zurückkehren und die anderen 11 treffen und ihnen dann berichten. Wir hören das gleich im Evangelium, bitten aber zunächst den Heiligen Geist, uns zu begleiten und dieses Bibelgespräch für uns zu führen. Und ich muss Mutter Theresia bitten, dieses Gebet zu übernehmen.
Heiliger Geist, komm, mach uns bereit für das, was du uns jetzt in dieser Stunde sagen möchtest. Lass uns die Herrlichkeit des Auferstandenen im Herzen aufgehen. Lass sie uns berühren, denn ihm liegt daran, unser Herz zu berühren. Ihm liegt daran, sich uns zu zeigen. Denn er ist für uns gestorben und für uns auferstanden, damit wir vereint mit ihm leben. Komm, Heiliger Geist, mach uns bereit, diese Botschaft, diese frohen Worte in unser Herz aufzunehmen. Amen.
Amen. Ja, und dann können wir nun die Bibel zur Hand nehmen. Wir finden den genauen Textabschnitt im 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, die Verse 35 bis 48. Und ich möchte Schwester Veronika nun bitten, den Text einfach mal vorzutragen.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Die beiden Jünger, die von Emmaus zurückgekehrt waren, erzählten den 11 und den anderen Jüngern, was sie unterwegs erlebt und wie sie Jesus erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen: Friede sei mit euch. Sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Da sagte er zu ihnen: Was seid ihr so bestürzt? Warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Seht meine Hände und meine Füße an. Ich bin es selbst. Fasst mich doch an und begreift: Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es bei mir seht. Bei diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Sie staunten, konnten es aber vor Freude immer noch nicht glauben. Da sagte er zu ihnen: Habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch. Er nahm es und aß es vor ihren Augen. Dann sprach er zu ihnen: Das sind die Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Alles muss in Erfüllung gehen, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in den Psalmen über mich gesagt ist. Darauf öffnete er ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür.
Soweit die Worte aus dem Lukas-Evangelium. Wir haben nun bei etwas Musik Gelegenheit, darüber nachzudenken, die Bibel vielleicht selber in die Hand zu nehmen, einfach mal in uns hineinzuspüren, was diese Worte in uns bewegen. Und wir hören nach der Musik in einer ersten Austauschrunde, was uns so als erstes berührt hat. Im Bibelgespräch bei Radio Horeb sprechen wir mit den Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz über das Evangelium des kommenden Sonntags. Wir haben den Text eben gehört und hören nun zunächst, was Schwester Veronika als erstes angesprochen hat beim Hören des Textes.
Ja, mich haben jetzt drei Dinge angesprochen, aber eins besonders. Also einmal dieses Wort, während sie darüber redeten, also die Jünger, die eben von Emmaus zurückkamen, und die haben ja den anderen erzählt, was sie erlebt haben, während sie darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte. Und da dachte ich so an jetzt unser Bibelgespräch hier unter uns, dass das auch bei uns jetzt zutrifft. Wenn wir jetzt über den Herrn reden, dann ist er in unserer Mitte. Das hat mich jetzt so berührt. Dann das Zweite, die Jünger haben Zweifel und Angst und so weiter, sie können es nicht glauben und Jesus geht darauf ein. Also er sagt hier nicht, ihr Ungläubigen oder ihr müsst es jetzt einfach glauben und Schluss oder so, sondern er geht darauf ein und zeigt ihnen, also er lässt sie an sich herantreten und zeigt ihnen durch mehrere Dinge, also durch seine Wunden und dann auch dadurch, dass er etwas isst, also zeigt er ihnen, dass er es wirklich ist. Also er erleichtert ihnen eigentlich den Glauben. Er führt sie immer mehr, immer tiefer in diesen Glauben hinein, sodass sie es leichter glauben können. Und das hat mich auch getröstet, wenn wir Zweifel haben, dass Jesus wirklich unsere Zweifel ernst nimmt, also nicht gelten lässt oder so, sondern er nimmt sie ernst und er geht darauf ein und hilft uns, dass wir immer tiefer in diesen Glauben hineinkommen, auch wenn wir immer wieder Zweifel haben. Und das Dritte, was mich berührt hat, ist, dass hier sehr viel von Brot und von Essen die Rede ist, also dass Gott selber in Jesus Christus zum Brot geworden ist, also dass er sich wirklich so erniedrigt hat, dass er uns zur Speise geworden ist. Das waren jetzt drei Dinge, die mich so erstmal angesprochen haben.
Mhm. Danke, Schwester Veronika und Mutter Theresia.
Also das Erste, wenn er sie fragt, was sei dir so bestürzt, dann kommt mir das so vor, ja, wieso, das ist doch selbstverständlich. Ich habe doch gesagt, dass ich am dritten Tage auferstehen werde. Ich habe doch euch erzählt, dass der Messias leiden muss. Und wieso seid ihr jetzt so bestürzt? Wie kann das überhaupt sein, dass das für euch nicht so selbstverständlich ist? Ich sage das ja mit menschlichen Worten mal. Wieso? Wieso eigentlich? Und wenn ich mir das vorstelle, die armen Jünger, die sehen den Herrn, wie er gefangen genommen wird, wie er gekreuzigt wird, wie er verblutet und wie die Erde bebt, wie anscheinend die Welt am Untergehen ist, also alles chaotisch und alles ganz furchtbar, so die Karfreitagsstimmung. Und nach drei Tagen, also da müssen sie ja so heftig umschalten und dass wir Menschen das gar nicht können. Das ist irgendwie auch so schön menschlich. Also es zeigt, so wie die schlafenden Wächter eigentlich sagen sollten, die Jünger, die haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Also den Jüngern war es absolut nicht danach, jetzt irgendwie noch was vorzuspielen oder irgendetwas vorzutäuschen. Die Trauer und die Verzweiflung, das war ja alles total echt. Also jedenfalls Jesus hat seine Arbeit, bis sie nicht mehr glauben, dass er ein Geist ist. Das heißt, sie meinten, einen Geist zu sehen. Das ist das Erste. Und das Zweite, das ist für mich etwas so, also es ist etwas so Wunderbares, dass ich da jedes Jahr neu drüber nachdenken muss, dass ich es oft als Betrachtungstext nehme, wenn er sie überzeugen will, dass er kein Geist ist. Und dann sagt er, fasst mich doch an. Kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht. Also diese neue Dimension eines Leibes, der nicht mehr sterblich ist, aber der doch anzufassen ist. Und dann kommt der Gipfel, jedenfalls für mich ist es dann so, wo er sagt, da gib mir doch mal was zu essen. Und es heißt, und er aß es vor ihren Augen. Das heißt, irdische Materie, also ganz normale Speise, geht jetzt in einen Leib ein, der nicht mehr irdisch ist, der also in einer anderen Dimension ist, aber sich trotzdem mit unserer Materie, mit unserem irdischen Essen, mit unserer Speise verbinden kann. Das ist etwas, wo ich eigentlich nie drüber wegkomme und wo ich immer wieder von Neuem staune, wie es eigentlich doch nur einen Schritt ist von unserer Wirklichkeit in die andere Dimension. Das ist das, was ich jetzt im Moment so in mir hatte.
Dankeschön, Mutter Theresia. Ja, ich fand das, was ihr gesagt habt, so schön, dass ich dem kaum noch was hinzufügen mag. Aber ich bin ein bisschen hängen geblieben an dem Satz, warum lasst ihr in eurem Herzen solche Zweifel aufkommen? Das heißt, Jesus sagt auf der einen Seite, wie Schwester Veronika sagte, nimmt unsere Zweifel ernst und begegnet uns manchmal auch, also begegnet uns auch trotz unserer Zweifel. Auf der anderen Seite scheinen wir auch etwas dazu tun zu können, nicht zu zweifeln. Das hat mich jetzt gerade ein bisschen beschäftigt, da hatte ich noch nicht drüber nachgedacht, warum lasst ihr solche Zweifel in eurem Herzen aufkommen. Und da frage ich mich dann so nach unserem Verständnis, ist ja, soll man die unterdrücken? Wie soll man damit umgehen, dass man das nicht aufkommen lassen soll, wenn er uns da so ein bisschen leicht, mit leichtem Vorwurf in der Stimme fragt? Da würde ich gerne später nochmal mit euch drüber sprechen, wie ihr das seht. Also wie gehen wir mit Zweifeln um? Immer mit dem tröstlichen Gedanken, dass Jesus dann auch unsere Zweifel ernst nimmt und uns dann auch darauf eingeht. Das andere ist, was mich immer wieder in der Osterzeit beschäftigt, mir scheint es wirklich, so wie ich eingangs schon sagte, so zu sein, dass der Herr uns in diesen ganzen Szenen, wie er seinen Jüngern begegnet, immer auch ein wenig vermittelt, wie er uns auch heute begegnen kann. Ja, er begegnet ihnen ja auf unterschiedlichste Weise, eben in Emmaus, auf diesem Weg, in dem sie auf dem Weg nach Emmaus, wo er mit den Jüngern dann spricht und dann das Brot bricht am Ende, dann am See Genezareth nach diesem gescheiterten Fischfang und diese wunderschöne Szene mit dem Kohlefeuer am See oder dann dem Thomas, in dem er ihm dann, das ist ja eine bisschen ähnliche Stelle fast, da zweifeln ja die Jünger alle, da beim anderen war es eben Thomas alleine, wo er auch eben sie jetzt wieder auffordert, die Hände in seine Wunden zu legen oder in und zeigt ihnen seine Hände und die Füße. Er zeigt ihnen ja die Hände und die Füße, denke ich, eben weil es die durchbohrten Hände und Füße sind. Er ist also kein anderer, er ist der. Und da habe ich mir immer so wieder gedacht, ja, eigentlich, wir sind ja als Kirche auch der Leib Christi und wir können auch heute ihm begegnen, indem wir seine Hände, Füße berühren, seinen Leib berühren, seinen verwundeten Leib berühren. Und es ist, glaube ich, schon auch eine tiefe Weisheit darin, dem Leidenden zu begegnen, sich um Leidende zu kümmern, so wie das zum Beispiel die Mutter-Theresa-Schwestern tun oder auch andere. Und darin eine tiefe Berührung mit dem auferstandenen, gekreuzigten und auferstandenen Herrn zu erfahren. Und daran erinnert mich jetzt diese Geschichte auch wieder, die ja so ein bisschen wie so ein Nachklang von dem ist, was wir schon bei der Begegnung mit Thomas gehört haben. Ja, ich denke, das reicht jetzt erstmal. In dem Evangelium steht doch viel drin. Und ich denke, es wird einiges sein, worüber wir uns unterhalten können. Wir können das dann nach einer nächsten Musik ausführlicher tun, wenn Sie sich nun mit einschalten möchten, wenn Sie auch etwas dazu sagen möchten. 089-517-008-008 ist die Hörernummer. 089-517-008-008 für Deutschland. Sollten Sie aus dem Ausland anrufen, dann wählen Sie bitte vor 0049 für Deutschland und dann 89517-008-008. Sie können unter dieser Nummer jetzt zu unserem Bibelgespräch dazu stoßen. Die Jünger begegnen dem auferstandenen Christus und können es, so heißt es im Lukas-Evangelium, vor Freude nicht glauben. Jesus zeigt sich ihnen, offenbart sich ihnen. Das hören wir im Evangelium kommenden Sonntag und schon jetzt im Bibelgespräch sprechen wir über diese Stelle. Wenn Sie auch etwas dazu zu sagen haben, können Sie anrufen 089-517-008-008. Das ist die Hörernummer. Ja, wir haben jetzt eben in einer ersten Runde gehört, was so die Einzelne unmittelbar angesprochen hat. Und da ging es unter anderem auch um die Begegnung mit dem Auferstandenen. Die Bibel zeigt uns, wie begegnen wir heute, wie können wir Christus begegnen. Mir kam es so vor in der Berührung mit den verwundeten Gliedern des Leibes, so wie die Jünger die verwundeten Glieder des Herrn begrüßen. Begrührend können. Ja, Schwester Veronika, wie siehst du das so, dass wir Christus begegnen heute? Was sagt uns da die Bibel?
Also ich hatte jetzt gerade den Gedanken, dass es eigentlich zwei Seiten gibt. Du hattest das auch eben schon mal angesprochen. Was macht Jesus selber? Wie tritt er auf uns zu, auch vor allem, wenn wir Zweifel haben? Und was können wir tun, um solche Zweifel nicht in uns aufkommen zu lassen oder um ihm zu begegnen, andersrum gesagt? Mhm. Und das waren jetzt so die Fragen, ja, die mich jetzt beschäftigt haben. Und mir kam der Gedanke, also nach diesem Evangelium, was können wir tun? Wir können auf ihn schauen. Also wir können immer wieder ja, von den Problemen oder den Schwierigkeiten, die wir in unserem Leben haben und die uns ja oft dann auch von Jesus abbringen, weil sie uns unruhig machen oder vielleicht auch Zweifel in uns bewirken oder Angst machen oder was auch immer, immer wieder ja, in diesen Situationen zu lernen, auf ihn zu schauen und diesen Blick auch von ihm eben nicht wegzurichten. Das ist das, was wir eigentlich tun können, immer wieder auf ihn zu schauen. Wie hat er gelebt? Wie ist er damit mit solchen Situationen umgegangen? Wie ist er mit Schwierigkeiten umgegangen? Oder wie hat er sein Leben eigentlich geführt? Und das Zweite, was auch hier im Evangelium vorkommt, fasst mich doch an, sagt er. Also wir können seine Nähe suchen, also ihn berühren oder ja, auf ihn zugehen oder uns zum Beispiel Zeit nehmen fürs Gebet und in seiner Nähe uns aufhalten. Und sogar in der Eucharistie ist es ja sogar so, dass wir ihn sogar anfassen, also berühren können. Das heißt, wir können seine Nähe suchen, sage ich mal so allgemein, jeder vielleicht auf seine Art und Weise. Wir haben jetzt hier die Anbetung und da haben wir natürlich die Möglichkeit, auch viel Zeit bei ihm zu verbringen. Aber ich denke, jeder von uns, auch die Hörer in ihren verschiedenen Situationen, können auch versuchen, seine Nähe zu suchen, auf je eigene Weise. Und die andere Seite ist dann, dass wir aber nicht das machen können. Also wir können es nicht herbeizwingen, dass Jesus jetzt plötzlich genauso, wie er hier den Jüngern erschienen ist und in ihre Mitte getreten ist, können wir nicht sagen, so, wir beten jetzt und dann kommt er genauso in unsere Mitte und isst jetzt mit uns Fisch oder Brot oder sowas. Also das ist dann auch, er muss auch in unsere Mitte treten. Also er muss es auch tun. Und er muss sich berührbar machen oder auf uns zukommen. Jemand, der nie von Christus erfährt oder nie mit ihm in Berührung kommt auf unterschiedliche Weise, ja, wie soll der davon erfahren? Also er muss auch auf den Menschen zukommen und ihm begegnen und dann auch, was am Ende des Evangeliums steht, er öffnete ihnen die Augen für das Verständnis der Schrift. Also er muss uns eigentlich die Augen öffnen. Wir können zwar auf ihn schauen, aber er muss uns letztlich die Augen öffnen, dass wir ihn wirklich von innen her auch erkennen und nicht nur da irgendeine menschenähnliche Gestalt sehen, so wie die Jünger, dann meinen sie, es sei ein Geist, sondern dass wir wirklich Gott in ihm erkennen. Das waren so meine Gedanken jetzt.
Ja, danke, Veronika. Mutter Theresia, etwas dazu?
Ja, ich stelle mir vor, es heißt ja, sie erschraken und hatten große Angst, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Und das sagt mir, dass sie überhaupt nicht mit ihm gerechnet haben. Sie verschließen die Türen, sie haben Angst, sie schotten sich ab. Sie wissen, dass sie auch verfolgt werden könnten, weil sie seine Jünger waren. Petrus hat das ja am eigenen Leib erlebt, wie die Leute auf ihn gezeigt haben, du bist doch auch einer, und wie er sich retten musste durch die Verleugnung. Also sie waren doch sehr, sehr verstört und sie haben nicht damit gerechnet. Deshalb sind sie so erschrocken und haben Angst gehabt und konnten eigentlich sich gar nicht richtig bewegen oder sich so verhalten, wie das eigentlich normalerweise gewesen wäre, wenn man einen geliebten Freund trifft, dass man außer sich ist vor Freude und die Beziehung wieder lebendig wird. Sie haben mit Jesus einfach nicht gerechnet. Und das erleichtert eigentlich unseren Glauben an den lebendigen Jesus, dass die uns nichts vorgemacht haben, dass die Jünger wirklich auf unserer Seite sind, dass es uns genauso geht, dass wir oft nicht mit Jesus rechnen und dann irgendwann erschrecken, dass wir so verzagt sind und keinen Ausweg wissen. Und dann, wenn wir anfangen, mit ihm zu rechnen, wenn wir ihn in unserer Mitte zulassen, dass es dann gut wird. Dass wir dann Trost bekommen durch den Frieden, den er uns zuspricht. Wenn wir das alles ernst nehmen, dann kommen wir erst in die Begegnung mit ihm. Das ist im Moment mein Gedanke gewesen.
Mhm. Mir fällt dazu ein, dass ich vor kurzem einer jungen Frau begegnet bin, die körperlich starke Schmerzen durchmachen musste. Das war für eine Geburt auch. Und die so ein bisschen damit haderte. Und ich habe gedacht, bei der Gelegenheit gedacht, ja, man kann so manche Ereignisse so oder so lesen. Es kommt manchmal darauf an, durch welche Augen man sie sieht, mit welchem Schlüssel man auch das Leben entziffert, nicht nur die Schrift uns entziffert wird durch Jesus Christus selber, sondern auch das Leben. Manchmal brauchen wir jemanden, der uns hilft, das Leben zu entziffern. Und man merkt, wie sich auch die Jünger so schwer tun, eben das Leiden als einen Teil des Weges Gottes zu begreifen. Das ist ja das, was ihnen schon, als Jesus noch nicht gestorben und auferstanden war, schon so schwer fiel. Das ist immer sogar mit Petrus, der dann sagt, also Gott bewahre, das darf dir nicht passieren, als Jesus sein Leiden ankündigt. Das fällt uns offensichtlich ganz, ganz schwer. Das Leiden ist etwas, wogegen wir uns innerlich wehren, wogegen wir rebellieren. Das kann kein Weg sein, der auch etwas Gutes in sich bergen kann. Man nimmt es vielleicht als notwendig in Kauf irgendwie, aber das ist ganz schwierig, glaube ich, für uns. Ich merke das auch bei mir selber, es ist schwer zu schlucken. Und da merke ich auch, wie, dass es ohne diese Hilfe der Lektüre des Lebens und der Schrift, ohne diese Hilfe des Auferstandenen ganz schwer wird, da dem zu begegnen in einer wirklich christlichen Weise, die dann wirklich eine verwandelte Weise ist. Also ja, sogar so sehr verwandelt ist, dass man gerade darin manchmal Gott findet. Also wo auch immer, mir fällt das bei Thomas ein und jetzt auch wieder bei diesen Jüngern, die im Endeffekt ihn berühren, seinen verwundeten Leib berühren. Das ist etwas, was mich immer wieder anspricht, wo ich denke, ja, manchmal finden Leute auch einen ersten Schritt zum Glauben zu Gott, indem sie ihre Hand in diese Wunden legen, in diese verklärten Wunden Jesu legen, oder dass sie sie in Wunden legen und dann spüren, sie sind verklärt. Und dann vielleicht von daher sich ihnen eine Tür öffnet zu Jesus Christus. Also das kann sein, indem man im eigenen Leid oder im Leid eines anderen, wenn man sich da drauf einlässt und es nicht abwehrt mit Händen und Füßen, sondern sich wirklich drauf einlässt und dann, wie Mutter Teresa jetzt sagte, damit rechnet, dass vielleicht jemand kommt und etwas passiert. Dass da drin, gerade in dem, was wir immer so weit von uns weisen wollen, instinktiv, dass da drin eine ganz tiefe Berührung mit Gott stattfinden kann. Und dass er uns da eine andere Lesehilfe gibt, sozusagen.
Mir fällt ein, das ist ja dieses Geheimnis. Wenn wir ihn berühren wollen, dann ist das ja in Wirklichkeit ein Berührtwerden von ihm. Ja, wenn wir seine Wunden spüren, dann berührt er uns heilend. Das ist ja genauso wie mit dem Empfang von der Eucharistie. Von außen her sieht es so aus, als würden wir den Leib Christi in uns aufnehmen. Natürlich, aber in Wirklichkeit umschließt er uns. Also das stelle ich mir so vor, dass wir die eigentlichen Berührten sind und dass von ihm diese Heilung kommt. Auch wie es sehr oft in den Evangelien heißt, das Volk drängte sich und alle versuchten, ihn zu berühren, denn es ging von ihm eine Heilung aus. Es ging von ihm eine Kraft aus, die alle heilte, die alle gesund machte. Und so ist es wahrscheinlich, wenn wir die Wunden Jesu berühren, dass er damit unsere Wunden berührt.
Mhm. Mir fiel noch etwas anderes dazu ein. Du hattest eben gesagt, wenn wir unser Leid annehmen, dass es dann auch Heilung bringen kann. Mir fiel dazu ein, wie ist Jesus selber mit seinem Leid umgegangen? Also hat er es von sich, er hat es ja auch ja etwas von sich gewiesen. Er hat auch gesagt, nimm diesen Kelch von mir. Also er hat es nicht sofort ja so angenommen, bereitwillig, sondern er hat auch einen wahnsinnigen Kampf eigentlich geführt, also bis dahin, dass er eben Blut geschwitzt hat. Also es war auch alles in ihm, was sich eigentlich dagegen gewehrt hat. Und ich denke, dass das auch dazu gehört, wenn wir wirklich Leid erfahren, also wirklich schlimmes Leid, dass das auch sein darf, dass wir uns dagegen wehren, weil das einfach auch zu unserer Natur gehört. Also da können wir uns auch nicht selber vergewaltigen oder gegen unsere Natur angehen. Aber dann durch dieses auch ehrlich vielleicht hinausschreien zu Gott, warum muss das sein und ich sehe keinen Sinn und damit hadern. Ich denke, das ist ja auch in den Psalmen überall drin, wo die Menschen auch mit Gott hadern und wirklich ganz ehrlich auch das sagen, was in ihrem Herzen, was sie eben spüren und denken. Und dass man dadurch dann durch diese Aufrichtigkeit Gott gegenüber, dass man sich eben auch dagegen wehrt, dann dazu findet, das schließlich anzunehmen und dann den Satz zu sagen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille soll geschehen. Aber dass das dann auch wieder ja ein Geschenk Gottes ist letztlich, dass ich es dann annehmen kann. Also ich denke, ich kann von niemandem, der jetzt wirklich Leid erlebt, erwarten, dass er das jetzt einfach so im Glauben so direkt annimmt. Mhm. Sondern ich denke, da ist auch genauso wie Jesus die Zweifel hier ernst genommen hat, auch wichtig, dass er nimmt das auch ernst, wenn wir das erstmal von uns weisen.
Ja, da, ich bin damit einverstanden, dass ich glaube, da gibt es zweierlei. Es gibt ja diesen Satz, das Leiden lernt beten oder fluchen. Eins von beiden. Ich glaube, da steckt beides drin, beide Möglichkeiten stecken drin. Und manchmal balancieren wir da auf der Kippe zwischen dem einen und dem anderen herum. Und das ist wahrscheinlich auch das Menschliche daran. Ich pflichte dir, weil ich das glaube ich auch, dass man da jetzt nicht einfach nur das wegbügeln darf und sagen darf, Kreuz will kommen. Das hat Jesus auch nicht gesagt. Sondern, dass da der Mensch in seinen natürlichen, vielleicht auch guten Instinkten, weil er fürs Paradies geschaffen ist, eigentlich vielleicht auch dagegen, oder der Tod etwas ist, was ein echter Stachel ist, nicht, wogegen man sich instinktiv auflehnt und alles Lebendige in einem sich auflehnt, so wie es sich auch bei Jesus selber, der ganz Lebendige war, vielleicht besonders auflehnen musste. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass wer, und das ist etwas, was man tatsächlich nicht machen kann, das ist wahrscheinlich dieses Geschenk, das dazu kommt, dass man dann ein Du hat, ein Gegenüber hat, mit dem man das dann alles an den Kopf werfen kann und mit dem man hadern kann. Und das ist für mich jetzt nicht irgendwie eine moralische Leistung, dass man das hat, sondern das ist wirklich vielleicht dieses Gnadengeschenk, dass so jemanden zu haben, eine solche Anfangsberührung, Begegnung gehabt zu haben, dass man dann jemanden hat, ein Du hat, mit dem man über dieses Thema streiten kann und dann diese Offenheit zu haben, eben mit Gott zu rechnen. Nicht, dass er vielleicht in dem Ganzen ihm zu erlauben, doch noch vielleicht ein letztes Wort zu haben. Also, und ja, ich glaube, dass das ist wirklich dieses große Geschenk des Glaubens, dass man da jemanden hat, dem man erlauben darf, noch ein letztes Wort zu haben und dadurch in dem Ganzen doch heilend noch zu wirken. Also nicht als moralische Leistung, sondern als echtes Geschenk.
Wir haben am letzten Sonntag, haben wir ja den Barmherzigkeitssonntag gefeiert. Und da ist mir so aufgefallen, wie Jesus so gerne möchte, dass wir ihm vertrauen. Und also für mich sind solche Phasen der Auflehnung gegen das Leid zum Beispiel, die enden dann immer in diesem Vertrauen wollen, dass er die Liebe ist. Also alles, was er zulässt, dass es aus seinem Wesen heraus nur Liebe sein kann, ganz gleich wie das aussieht. Und das ist das, was Jesus anscheinend so von uns möchte, was er sich so sehr von uns wünscht. Denn wenn er das sagt, warum zweifelt ihr so, könnte man da nicht auch sagen, hab doch Vertrauen, ich bin es. Einmal sagt er das ja, wie sie da beinahe untergehen, was fürchtet ihr euch, hab Vertrauen, ich bin es. Und das ist für mich eine ganz, ganz innige Vertrauensbeziehung. Die im Leben oder auf meinem geistlichen Weg wachsen möchte. Mir sagt das sehr viel. Denn wenn ich einem Menschen vertrauen kann, dann weiß ich ganz genau, ich bin bei diesem Menschen aufgehoben. Er wird mir gegenüber immer ehrlich und aufrichtig sein. Er wird es so meinen, wie er es sagt. Und da kann ich vertrauen. Und wenn ich da jetzt auf Jesus schaue, wie er sich blindlings im Vertrauen in die Hände seines Vaters zurückgegeben hat, dann ist das für mich der Ansporn und der Weg, wirklich in ein Vertrauen hineinzukommen, was ganz viel Friede mit sich bringt. Also Vertrauen ist für mich in dem Moment wirklich ein ganz, ganz großes Schlüsselwort. Mhm.
Ja, Vertrauen als ein sich anvertrauen auch, nicht? Ja. Selbst ins Dunkle hinein manchmal.
Ja.
Ja, ich denke, wir sind jetzt ganz ins Grundsätzliche gekommen, nochmal ganz auf den Kern der Osterbotschaft, die im Christlichen halt über das Kreuz führt. Und wir spüren, dass da in uns sich immer wieder etwas dagegen auflehnen will. Jetzt hier in dem Evangelium, das wir jetzt am Sonntag hören, da werden die Jünger dem noch ein wenig begegnen, eben weil sie demjenigen vertrauen müssen, der diesen Weg gegangen ist. Wir haben das ja eben auch gehört. Sie haben ihn gesehen, wie er am Kreuz starb. Und sich dem anzuvertrauen, dass es, also dem zu glauben, dass dadurch das Leben in die Welt kommt und auch wieder in ihr Leben kommt und sie dadurch heil werden. Das ist dieser Glaubensschritt, der sie eben auch einiges kostet, der ihnen schwerfällt und bei denen ihnen dann Jesus aber auch hilft. Wie wir gehört haben, dass er versucht, sie mit den Möglichkeiten, die sie haben, zu verstehen, ihnen da auch begegnet und ihnen versucht zu zeigen, ich bin kein Geist, ich bin kein Gespenst, ich bin kein Fantasieprodukt, ich bin es wirklich. Ich denke, wir können jetzt nochmal eine Musik vertragen und dann vielleicht noch auf den einen oder anderen Punkt eingehen, vielleicht auch noch darauf, auf diese Leiblichkeit, das, was Mutter Theresia ganz zu Anfang angesprochen hat. Das ist der Leib, der verherrlichte Leib, der schon zu einer anderen Dimension gehört und dennoch sich mit unserer Dimension verbindet durch so ganz einfache Sachen wie das Essen. Aber jetzt können wir dazwischen nochmal eine Musik gebrauchen, um noch darüber nachzudenken. Die Kernbotschaft des Christentums, Kreuz, Leiden, Auferstehung, Vertrauen, darum ging es bis jetzt im Bibelgespräch bei Radio Horeb. Es geht um das Evangelium des kommenden Sonntags. Darüber sprechen wir mit den Klaristen-Kapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Sollte jemand von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sich noch mit einschalten wollen, auch noch etwas dazu sagen, herzlich willkommen 089 517 008 008. Das ist die Hörernummer. Ich wiederhole 089 517 008 008. Noch 10 Minuten ungefähr sind wir auf Sendung. Sollten Sie aus einem anderen Land als Deutschland anrufen, ist 0049 die Vorwahl und dann 89517 008 008. Mich hat vorhin Mutter Theresia noch auch sehr das nachdenklich gemacht, was du gesagt hast über diesen verklärten Leib Jesu. Ich habe immer gedacht, ja, eigentlich, Jesus zeigt ihnen damit, dass er ganz echt ist, indem er was isst. Aber es stimmt, eigentlich ist das ja fast ein Widerspruch. Das ist ein verklärter Leib, der durch Wände und Türen gehen kann und einfach erscheint und verschwindet, wie es ihm beliebt, dass der dann tatsächlich unsere irdische Speise zu sich nehmen kann. Was sagt dir das? Was sagt dir, du sagst, du betrachtest das gerne, nimmst das gerne als Meditationstext. Warum ist dir das so wichtig?
Ja, ich könnte zum Beispiel Jesus besser einordnen, wenn er Geist bliebe, ja? So eine Geisterscheinung. Also so einer ganz anderen Welt angehörend, einer anderen Dimension angehörend. Etwas, was für uns nach dem Tod sozusagen weitergeht, wo wir jetzt noch keinen Einblick haben, was uns jetzt noch nicht so richtig berühren kann, weil unser Leib noch zu irdisch ist. Also wir sind halt diesem irdischen Leib mit all seinen Funktionen ausgeliefert und das hat jetzt nichts damit zu tun, wie es später weitergeht. Ja? Dieser irdische Leib zerfällt und geht den Gang alles Geschaffenen, alles Geschöpflichen. Und um zu beweisen, ja, er will ihnen mit Gewalt beweisen, dass er kein Geist ist. Und das macht mich auch so verrückt, wenn er sagt, da fasst mich doch an, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie er es an mir sieht. Ja, also das ist seine Wirklichkeit. Und meine Wirklichkeit ist, dass ich dafür blind bin. Einfach blind. Und ich sag mir, meine Augen, die taugen halt noch nicht dafür. Die taugen noch nicht für diese Wirklichkeit. Und mir kommt er damit dermaßen nahe, dass ich das Gefühl habe, ich brauche eigentlich nur die Hand auszustrecken. Es kann nicht weit sein. Es ist eigentlich nur ein klitzekleiner Schritt und du bist schon da. Also die Ewigkeit, die kann nicht weit entfernt sein. So stelle ich mir das vor. Ja? Und wenn Jesus unsere irdische Speise zu sich nehmen kann oder als Beweis, dass er kein Geist ist, jetzt vor ihren Augen etwas ist, warum ist ihm das so wichtig? Warum ist ihm das so wichtig, dass er existiert, dass er lebt? Und zwar auf eine verwandelte Weise, aber uns ganz nah. Mhm. Das ist das, was mich dann so verrückt macht, ja? So ein Griff eigentlich und ich müsste ihn doch haben oder so. Er kann doch gar nicht weit sein.
Ja? Und trotzdem entzieht es sich noch irgendwie. Ja. Wir können gerne gleich darüber noch weiter nachdenken. Wir haben eine Hörerin aus Baden-Württemberg, die gerne bei uns etwas sagen möchte. Hallo, ich begrüße Sie.
Ja, guten Tag.
Ich weiß nicht, ob es dazu ist oder noch zu dem Vorhergehenden oder überhaupt was anderes.
Es ist eher jetzt dazu, aber ich habe mir das auch beim Vorhergehenden schon mir Gedanken gemacht. Ich möchte mich zunächst bedanken für Ihre Diskussion. Also die finde ich sehr gut und sie gibt sehr viel. Und jetzt möchte ich aber doch dazu was sagen, zu dieser Erscheinung vor den Jüngern. Also wie ich das so empfinde und ich habe auch schon viel darüber nachgedacht. Er legt anscheinend doch großen Wert darauf, dass er kein Geist ist, was jetzt auch gerade bei Ihnen besprochen wird. Ich bin kein Geist. Also er nimmt den Leib, er ist vollständig da. Er sagt, berührt mich, berührt meinen Leib. Diesen Leib, der gelitten hat, der geschlagen wurde, der gestorben ist. Und ich finde auch, mit diesem Leib ist das ganze Leid verbunden, das er getragen hat. Und ist in diese Verklärung mit eingegangen. Ich bin derjenige, der ich war. Ich bin ein anderer, wir können das jetzt nicht begreifen, aber ich denke immer, es ist derselbe Leib und er legt Wert darauf, das Ihnen auch zu sagen, denn als Geist wäre er Ihnen vielleicht viel ferner gewesen, viel weiter weg. Aber er ist er, der gelitten hat und das Leid des Menschen, wenn er dann erweckt wird wohl auch damit eingehen. Also das Ganze geht damit ein. Und darauf, finde ich, hat er großen Wert gelegt. Auch bei den Emmausjüngern ist mir das schon aufgefallen. Sie erkannten ihn beim Brotbrechen oder am Brotbrechen. Dann sahen sie ihn nicht mehr. Ja, wen oder was sahen sie denn dann? Er entzieht sich ihrem Blick. Er zeigt sich ihnen als Mensch. Und sie erkannten ihn beim Brotbrechen. Vielleicht auch bei den Wunden an den Händen. Man weiß das nicht. Darüber wird ja nicht gesprochen. Aber beim Brotbrechen haben sie ihn erkannt und das hat mich jetzt sehr bewegt. Das wollte ich jetzt doch dazu beitragen, meine eigenen Gedanken daher.
Ja, herzlichen Dank. Dankeschön Ihnen, dass Sie ganz auf der Linie von dem, was Mutter Theresia sagte. Ist es nicht ein bisschen so, dass die Kirche auch heute ein bisschen so ist, so ganz konkret in dieser Welt und irgendwo sehr irdisch und dann doch wieder nicht ganz von hier, sondern irgendwo schon anders. Manchmal, ich denke, dass wir uns auch als heutige Menschen oft auch an diesem ganz Konkreten, diesem Irdischen stoßen. Uns wird es eigentlich allen, glaube ich, leichter fallen, eine Religion anzunehmen, die irgendwie vergeistigter ist. Das kommt ja auch eigentlich besser an, glaube ich, nicht? Dass wenn man etwas hat, was vergeistigter ist, was nicht so konkret ist, nicht so auch mit Fehlern oder Unebenheiten behaftet.
Ja, da gibt es ja diese Lesung über den Leib oder über den Scheinleib oder dass Jesus nur Geist war oder dass Jesus einen echten menschlichen Leib hatte. Da sagen sie ja immer, es ist doch eigentlich besser und schöner und reiner, wenn Jesus nur Geist gewesen wäre. Und dann kommen sie aber dazu zu sagen, dann war er aber nicht Mensch, dann war er aber nicht der von uns. Oder die Katerer, die dann behauptet haben, unser Leib, der ist viel zu hinfällig, der war nicht würdig. Jesus hatte nur einen Scheinleib und er konnte eigentlich nicht wirklich sterben. Er hat sich nicht beschmutzt mit unserem Leib, um das mal so auszudrücken. Und die Kirche, die hat immer wieder darauf bestanden, die Konzilien immer wieder diese Irrlehre zurückgewiesen, gerade bei den Katerern, dass Jesus wirklich Mensch und wirklich Gott war, dass er einen Leib angenommen hat.
Und den auch behalten, das war immer so wichtig. Offensichtlich, nicht? Das ist ja das, was dann so schwierig ist zu verstehen, ihn nicht nur gehabt hatte und dann irgendwie verklärt wurde und anders war, sondern behalten hat,
ja.
Dann auch nicht. Wir haben noch Herrn Schiel, auch aus Mainz, also aus eurer Nachbarschaft. Herr Schiel, ganz kurz vielleicht noch, Sie haben bestimmt auch zu diesem Thema etwas zu sagen, aber die Sendezeit ist bald um.
Ja, ich möchte da mal etwas weitergehen und was zusätzlich sagen. Die Mutter Gottes, die ist ja auch mit Leib und Seele in den Himmel aufgefahren. Ich bin der Meinung, die hat auch einen Leib und ist im Himmel und hat den gleichen Leib praktisch so wie Jesus. Das müsste praktisch identisch sein. Sie war immer ohne Sünde und Jesus war auch ohne Sünde und er hatte und war auch auf der anderen Seite ganz Mensch. Mhm. Und der Paulus, der schreibt das immer ganz krass, wenn wir aus dem Fleisch leben, das sieht er wieder negativ, das gibt's aber nicht bei der Mutter Gottes und bei Jesus, dann können wir nicht in den Himmel kommen. Wir müssen aus dem Geist leben und das Fleischliche ablegen. Und darin sehe ich diese Schwierigkeit. Mhm. Ich habe früher das Johannesevangelium gelesen und da steht ja wörtlich drin, das ist hohe Theologie, aber das kapiert jeder einfache Bauer und das Wort ist Fleisch geworden. Und daran habe ich mich gehalten seit meinem 20. Lebensjahr.
Ja, danke Herr Schiel. Ja. Ich denke mal, diese Fleisch- und Geist-Gegensatz bei Paulus, das ist, glaube ich, nochmal so eine eigene Geschichte, wo Fleisch, das Irdische mehr als das Sündhafte angesehen wird oder das der Sünde Verfallene. Aber ich bin nicht genug Theologin oder keine Theologin und kann das nicht ganz im Einzelnen beantworten, auch nicht der Punkt, den Sie angesprochen haben mit der Mutter Gottes, das Gleiche wie Jesus Christus, klingt für mich einleuchtend. Mutter Theresia, vielleicht noch etwas dazu von dir?
Ja gut, das können wir jetzt nicht so auseinanderdividieren, wie die Beschaffenheit eines verklärten Leibes ist. Aber ich gehe auch davon aus, dass Maria mit ihrem Leib in diese andere Dimension hineingenommen wurde. Das ist für mich selbstverständlich.
Mhm. Ja. Ja.
Genau. Und auch eigentlich.
Und das, was uns blüht, sozusagen, ja, wenn wir uns erlösen lassen.
Genau.
Ja, ich denke mal, das ist ein guter Ausblick für das Ende dieser Sendung. Ganz kurz noch am Schluss, damit wir es nicht ganz auslassen, vielleicht von jeder von uns einen kurzen Satz. Was nehmen wir mit jetzt aus dieser Stunde für die nächste Woche? Mutter Theresia, vielleicht machst du den Anfang?
Also, für mich ist es eine sehr schöne Vorstellung, dass ich Jesus berühren darf, dass ich sein Leid, seine Wunden berühren darf und dass ich gleichzeitig und ich mit meinem Leid, mit meinen Wunden von ihm berührt werde. Und dass ich wirklich mit ihm rechne und nicht ohne ihn leben möchte. Also diese innige Vertrautheit, das ist das, was ich da mitnehme und was ich mir wünsche und wonach ich mich sehne.
Mhm. Dankeschön. Und Schwester Veronika?
Mich hat eben der Satz von der Hörerin sehr getroffen oder berührt. Das Leid ist mit in die Verklärung eingegangen. Also das hat mich einfach irgendwie inspiriert, darüber weiter nachzudenken. Und das möchte ich noch so ein bisschen betrachten in der nächsten Zeit. Was bedeutet das, dass mein Leid mit in die Verklärung eingeht? Also das im Grunde heißt es ja auch, dass dann das Leid eben nicht was Negatives ist, sondern es gehört irgendwie zu mir. So wie Jesus eben mit seinen Wunden dann auch wieder aufersteht, so kann ich mich eben erlösen lassen mit allem, was zu mir gehört, mit meinem ganzen Leben.
Danke, Schwester Veronika. Ich sage dazu einfach Amen. Für mich ist es genauso. Ich nehme auch diese Punkte mit, diese Spannung zwischen Leid, Erlösung, die in dieser Osterzeit ja besonders immer wieder uns anspringt von allen Evangelienstellen. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören, vor allem denjenigen, die auch noch mitgesprochen haben. Danke ganz besonders Schwester Veronika und Mutter Theresia vom Kloster der ewigen Anbetung in Mainz. Ich verabschiede mich, mein Name ist Gabi Fröhlich, ich sage gerne auf Wiederhören und bitte noch Mutter Theresia zum Abschluss um ein ganz, ganz, ganz kurzes Gebet als Dank an unseren Herrn.
Jesus, du bist für uns gestorben und auferstanden, damit wir nicht mehr für uns selber leben, sondern für dich, der für uns gestorben und auferstanden ist. Schenke uns, dass wir immer mehr in eine Vertrautheit hineinwachsen, die du uns schenken möchtest und die du dir von uns wünschst. Dir sollen wir vertrauen, deinem Herzen und deinen Wunden sollen wir vertrauen, dass du es gut mit uns meinst, dass du alles wegen uns getan hast und dass wir vereint mit dir leben dürfen. Wir bitten dich, schenke uns diese Gnade, allen, die uns zugehört haben, aber schenke sie auch allem, was lebt. Amen.
Amen.